Ich habe kurz im Kollegenkreis beim Mittagessen erzählt, dass ich heute hier die Predigt halte. Daraus hat sich dann ein recht erfreuliches Gespräch mit einer ganzen Reihe Fragen ergeben. Weniger inhaltlich, sondern ganz allgemein. Von daher war für mich die Predigt eigentlich jetzt schon ein Erfolg, bevor ich sie gehalten habe. Trotzdem will ich sie heute natürlich halten. Vielen Dank für das Lied auch. Das passt sehr gut, denke ich, Gott zu loben. Mich erinnert das immer an Goslar noch. Dort haben wir ja Straßeneinsatz gemacht und dort war ein Gitarrist dabei. Der hat sehr, sehr gerne, ich glaube, das war sein Lieblingslied, dieses Lied auf der Straße gespielt. Und wir haben dann parallel mit Menschen gesprochen, sie eingeladen. Wir haben Hunderte wahrscheinlich dadurch erreicht. Wir haben jedes Mal, wenn wir auf der Straße waren, mit Menschen gebetet. Gerade dieses Singen war eine enorme Bereicherung damals für uns. Von daher ist das für mich eine schöne Erinnerung. Und danke auch für Tini, für dein Zeugnis, für die anderen natürlich auch. Aber das, denke ich, passte sehr gut. Denn, jetzt müssen wir mal gucken, ist das schon andersrum? Genau. Es geht heute ja letztlich auch um die Wiederkunft Jesu, also um so ein bisschen ein größeres Bild, aber wo wir natürlich in unser Einzelschicksal auch mit hineingenommen sind. Und von daher passt das Bild von Tini eigentlich auch ganz gut, dass wir über den Wolken, die da sind, manchmal so den Blick gar nicht haben, aber wenn wir es vielleicht vom Wort Gottes her betrachten, von oben herab, dann doch nochmal einen größeren Blick bekommen. Ja, das Ganze soll jetzt also nicht ein reißerischer Titel sein oder irgendwie sensationelle Enthüllungen oder Spekulationen hier dadurch eine besondere Spannung hochzüchten. Wohl aber will ich die aktuelle Situation mal zum Anlass nehmen, natürlich nur in sehr begrenztem Rahmen, ein bisschen die Zeichen der Zeit oder Einordnung an der Bibel vorzunehmen. Jesus selber hat ja mit den Pharisäern damals seiner Zeit kritisch zu bemerken gewusst, das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Es wäre schade, wenn das auch auf uns zuträfe. Im Gegenteil, die Bibel macht uns Mut, 2. Petrus 1,19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht, müsst ihr euch, und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Also Jesus macht uns Mut, Petrus hier, das prophetische Wort als eine Lampe zu nutzen, wertzuschätzen. Und damit bezeichnet aber auch die Welt den Zeitlauf jetzt als einen dunklen Ort. Das heißt, wir brauchen Lichtorientierung und wir können eben nicht alles wissen und überblicken. Aber die Bibel möchte uns Orientierung geben. Wir erkennen stückweise das schon im 1. Korintherbrief, Daniel 12, Vers 4, eine ganz interessante Stelle. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen oder werden es durchforschen, so kann man es auch übersetzen, und die Erkenntnis wird sich mehren. Das heißt, es gibt Dinge, die einfach vielleicht noch gar nicht klar sind, deutlich für uns, aber die Erkenntnis nimmt zu. Und hier sagt Daniel schon voraus, das Wort Gottes wird durchforscht werden, wird durchsucht werden, um Erkenntnis zu bekommen. Und das macht Sinn und führt uns weiter. Trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die wir nicht wissen werden, die uns nicht offenbart sind, die wir nicht wissen können. Interessante Stelle, Offenbarung 10, Vers 4. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die Donner geredet haben und schreibe dies nicht. Also könnt ihr auch Bibelschule gehen, euren Lehrer fragen dort, was ist dort gesagt worden? Weiß keiner. Das heißt, es gibt Dinge, die wir nicht wissen, trotz aller Erkenntnis, trotz aller Dinge aus der Bibel heraus, die wir offenbart bekommen, aber eben auch nicht alles. Gott selber lenkt in seiner Vollmacht die Geschehnisse, führt seinen Plan aus. Nur er weiß um die genauen Zeiten, Zeitpunkte, mögliche Verzögerungen oder Beschleunigungen. Apostelgeschichte 1,7 sagt es ganz klar, Jesus zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Matthäus 24, 36 sagt Jesus es auch, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater alleine. 2. Petrus 3, Vers 9, der verzögert nicht die Verheißung, wie es manche denken könnten, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße tun, zur Buße kommen. Also Gott hat unendliche Geduld. Es ist also nicht eine Verzögerung der Verheißung, dass Jesus wiederkommt. Jesus hat ja auch deutlich gemacht, es wird wohl eine Zeit dauern, weil ganz viele Dinge auch passieren sollen, geschehen. Es ist ein Zeitlauf, aber Gott will vor allen Dingen, dass Menschen zur Buße kommen, dass sie dieser Einladung folgen. Und deshalb ist er langmütig. Es ist aber keine Verzögerung oder ein Vergessen, dass es irgendwie so in Vergessenheit geraten ist bei Gott im Lauf der Zeit, dass Jesus wiederkommen soll, sondern das ist bei Gott festgesetzt. Aber er will, dass Menschen zum Glauben kommen. 2. Petrus 3, 11 bis 12, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmolzen werden. Also auch hier irgendwo spielen scheinbar eine ganze Menge Faktoren zusammen, aber Gott alleine hält alles in seiner Hand, seine Pläne kommen zum Ziel. Und dementsprechend gibt es Dinge, die nach Gottes Vorhersehung und Weisheit auch geschehen müssen. Das heißt, alle menschlichen Errungenschaften, Leistungen und Möglichkeiten reichen nicht aus, um dies grundlegend zu ändern. Formal kann man sagen, dass von Jesu erstem Kommen über Kreuzigung, Auferstehung, Pfingsten bis zu seiner Wiederkunft, also letztlich das Gemeindezeitalter, wenn man so will, dies als Endzeit oder letzte Zeit bezeichnet wird. Hebräer 1,1 sagt zum Beispiel, nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Jesus ist sozusagen das letzte Wort Gottes an uns als Menschheit. Ja? Also mehr Offenbarung kommt nicht, nichts wesentlich Neues mehr. Gott hat alles aufgezeigt, alles offenbart. Jesus ist das letzte Wort Gottes. Und wer sich an Jesus nicht hält, wer ihn nicht annimmt, gibt es auch keine weiteren Möglichkeiten darüber hinaus, die Gott noch anbietet oder anbieten könnte. Jesus ist das letzte Wort Gottes, wenn man so will. 1. Petrus 1,20, er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden, um euretwillen. Ja, ich möchte jetzt den Text lesen, der ist zugegebenermaßen ein bisschen länger, aber ich habe einfach gedacht, wir sollten ihn doch mal auf uns wirken lassen. Das ist Lukas 21, 5 bis 28. Das ist ja eine der Endzeitreden Jesu. Wir finden es in allen Evangelien, also einmal Matthäus 24 und dann auch Markus 13. Und ich werde dann so einige Aspekte daraus nennen. Lukas 21, 5 bis 28. Könnt ihr es oder habt ihr es drin? Sonst könnt ihr es gleich noch vielleicht reinspielen. Ich fange schon mal an zu lesen. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er: Diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten: Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach: Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empören hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen: Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, die alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden und sie werden einige von euch töten und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Hausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingeln seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Aufhänger ist ja so eine Gesprächssituation mit den Jüngern. Das Gleiche wird uns in Matthäus 24,1 und auch im Markus-Evangelium gesagt. Der Tempel damals war eine der schönsten Sehenswürdigkeiten der Antike. Herodes der Große hatte viel Zeit und Energie noch in die Verschönerung gesteckt, wahrscheinlich um sich auch ein Stück beliebt zu machen. Apostelgeschichte 3 lesen wir von einem schönen Tor, wo eben dieser Mann saß, der gebettelt hat. Also da ist richtig auch Begeisterung für diesen Tempel da, für seine Schönheit, für seine Gestaltung. Und jetzt auf einmal dieser Schock, den Jesus eigentlich seinen Jüngern bringt, indem er sagt, hier bleibt nicht ein Stein auf den anderen. Das, was ihr hier seht, wird alles zerstört, das wird abgebrochen werden. Und tatsächlich ist ja in Jerusalem ja auch der Tempel zerstört worden. Im Jahr 70 nach Christus durch die Römer, der Krieg hat von 66 bis 73 stattgefunden. Und genau diese Ereignisse sagt Jesus in Vers 20 voraus, das, was wir gelesen hatten, was dort oben jetzt ein bisschen kleiner, von der vielleicht nicht so gut ersichtlich steht. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nah herbeigekommen ist. Das heißt, wenn die römischen Heere da sind, die Stadt einschließen, wird sie auch verwüstet werden. Das war nicht ganz selbstverständlich. Es hat ja auch eine Zeit lang gedauert. Vespasian, der ursprünglich den Feldzug geführt hatte als Heerführer, musste zurück nach Rom, weil es dort Schwierigkeiten mit Nero gab, ist ja dann selber auch Kaiser geworden, sodass auch zeitweilig der Gedanke da war, ganz so schlimm wird das nicht werden, wir werden das schon schaffen. Aber sein Sohn Titus hat den Feldzug dann übernommen und letztlich eben Jerusalem verwüstet und ist selber dann später als Nachfolger seines Vaters dann auch Kaiser geworden. Und Jesus gibt hier eigentlich eine Anweisung, die erstaunlich ist, die in der damaligen Zeit überhaupt nicht passen würde. Er sagt nämlich, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in eurer Mitte sind, sollen auch fortgehen, die auf dem Land sind, dort nicht hineingehen. Das war natürlich in einem solchen Kriegsfall eine völlig menschlich gesehen falsche oder schlechter Ratschlag, weil natürlich gerade in Kriegszeiten das, was man hatte zum Schutz, waren eben die Schutzmauern der Stadt. Jesus sagt hier also genau das Gegenteil und viele andere sind tatsächlich nach Jerusalem, als sie sahen, da sind die Römer, umschließen die Region, nach Jerusalem geflohen und sind dort dann dementsprechend in großer Zahl, wie Lukas 21 in Vers 24, durch die Schärfe des Schwertes umgekommen. Und viele Christen sind aufgrund dieser Prophetie, weil sie das wussten von Jesus, eben nicht in die Stadt geflohen und haben deswegen überlebt. Das heißt, sie haben in dieser Situation Jesus mehr geglaubt als ihrer Vernunft, mehr als dem gesunden Menschenverstand, mehr als ihren Erfahrungen und mehr als ihren natürlichen Empfindungen und Sicherheitsgefühl. Ja, ist auch ein enormes sozusagen Beweis für das, was Jesus gesagt hat. Man kannte es, man wusste diese Stelle, diese Aussagen von Jesus und hat sich in einer ganz konkreten, extrem schwierigen Notsituation daran gehalten und hat eben überlebt. Und tatsächlich ist es so, dass heute auf dem Tempelberg man praktisch keinen einzigen Stein dem Tempel von damals zuordnen kann. Es gibt die Klagemauer natürlich, aber das war eher eine Stützmauer für das alte Tempelgelände. Also es hat sich erfüllt, so wie es Jesus gesagt hat. Und jetzt kommt natürlich die Frage der Jünger, wann soll das denn sein? Ja? Und was sind die Zeichen, dass dies geschieht? Das heißt also zwei Fragen, wann und was sind die Zeichen oder was ist das Zeichen der Wiederkunft? Und darauf gibt Jesus eine Antwort. Dass die Jünger übrigens Jesus so fragen, stellt für mich auch dar, dass sie ihm eben vertrauen, dass sie mit ihren Fragen zu Jesus kommen und ihm zutrauen, dass er solche weitreichenden Fragen auch beantworten kann. Nicht nur kleine Fragen oder geringfügige, sondern sogar die Frage nach dem Ende der Welt. Ja, die Frage, die vielleicht erst in ein paar tausend Jahren faktisch beantwortet wird. Und sie trauen ihm das zu, als Lehrer, als Meister, diese Frage beantworten zu können. Das sollte uns Mut machen, dass wir in den großen Fragen zu Jesus kommen, aber auch, was wir in den Zeugnissen gehört haben, auch in vielen kleinen alltäglichen Fragen zu Jesus zu kommen. Und ich möchte sagen, zuallererst zu Jesus zu kommen, ihn zu fragen. Vielleicht beantwortet er nicht jede Frage so, wie wir uns das vorstellen, aber er macht uns immer Mut, auf ihn und auf Gott, den Vater, zu vertrauen. Jesus hat letztlich zusammengefasst 7 Statements gegeben. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass Jesus die Frage nach dem Datum nicht beantwortet hat. Im Gegenteil, er weist sie sogar zurück, wir hatten es am Anfang gelesen. Das weiß niemand, das ist der Souveränität Gottes unterstellt. Wobei ein Nein ja auch eine Antwort ist, ja. Keine Antwort ist ja oft am nervigsten. Kennt ihr vielleicht aus der Familie? Ich kenne das. Ja, man ruft irgendwo so in die Runde rein, keiner meldet sich. Das ist am nervigsten. Und man weiß, da ist irgendjemand da, aber es kommt keine Antwort. Das ist oft am unangenehmsten. Anders ist, wenn jemand Nein sagt. Kann einen zwar ärgern oder vielleicht nicht so ins Konzept passen, aber es ist wenigstens eine Antwort. Man weiß, wo man dran ist, kann sich damit auseinandersetzen. Also, Jesus beantwortet die Frage nicht im Sinne, dass er ihnen jetzt das Datum nennt, wohl aber indem er auf die Zeichen später dazu einiges sagt. Aber er antwortet überhaupt darauf und zeigt auf, dass sie ihm vertrauen können. Das heißt also andersrum auch, wenn Jesus kein Datum nennt und sagt, wir sollen auch kein Datum wissen, dann ist dort, wo Daten genannt werden, das hat es in der Kirchengeschichte oder auch in Sekten immer wieder gegeben, wo manchmal auch vielleicht ein besonderes Wissen oder besondere Einsichten vorhanden sein, dann sollen wir eben skeptisch sein, beziehungsweise können an dem Text eben auch wissen, das kann nicht sein, das gibt es nicht, dafür gibt es keine biblische Grundlage. Andererseits, wie gesagt, Jesus beantwortet die Frage nach den Zeichen seiner Wiederkunft sehr wohl, auch wenn er kein Datum nennt. 7 Zeichen, da sage ich gleich noch was zu, die er nennt. Das ist also 2 Statements. Das erste nennt kein Datum, zweitens er nennt 7 Zeichen. Drittens, die Zeichen, die er nennt, sind noch nicht das Ende, begleiten aber den jetzigen Weltlauf, sind sozusagen Wehen oder zumindest am Anfang der Wehen vergleichbar, die an Intensität und Häufigkeit zunehmen, wie es ja sonst bei einer Schwangerschaft auch der Fall wäre. Viertens, das, was die ganze Zeit eigentlich auch den jetzigen Zeitlauf kennzeichnet, betrifft eben uns als Gemeinde, ist einmal Verfolgung und Evangelisation. Beide Dinge, Gemeinde betreffend, sind eigentlich auch in diesem Zeitlauf, werden sie immer vorhanden sein. Lukas 21, Vers 12 hatte ja gesagt, ich hatte es ja gelesen, vor diesem allen aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen. Vor diesem kann man zum einen sprachlich sehen, sachlich, das heißt, es ist ein Kennzeichen des jetzigen Zeitlaufs, ein typisches Merkmal der Geschichte der Gläubigen in dieser Zeit. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, das ist schon erschreckend, dass die wahren Gläubigen immer wieder verfolgt wurden, bis in die jetzige Zeit. Es gibt sicher kein Jahrhundert, wo es nicht auch Christenverfolgung gegeben hat. Natürlich ganz unterschiedlich, zu ganz unterschiedlichen Zeiten, in ganz unterschiedlichen Situationen, aber es gibt Christenverfolgung. Und man könnte ja sagen, Mensch, es hat sich human alles so weiterentwickelt, aber gerade das jetzige Jahrhundert, das letzte Jahrhundert, waren Jahrhunderte mit ganz viel Christenverfolgung. Also das, was Jesus vorhergesagt hat, hat sachlich gestimmt. Es gibt Christenverfolgung, hat es zu allen Zeiten gegeben. Deshalb sollten wir ganz sicher da auch an unsere Mitgeschwister denken, für sie beten, tun dort, wo es Möglichkeiten gibt, sie zu unterstützen. Ich bin froh von daher, das, was ich jetzt gelesen habe, das Amt des EU-Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit sollte ja gestrichen werden. Viele andere Gelder sollten freigegeben werden, aber das bleibt jetzt doch, sodass hier auch ein politisch stärkerer Einsatz für Christen aus den EU-Möglichkeiten gegeben sind. Können wir dankbar für sein, das nutzen und auch weiter da beten. Aber es ist sicherlich auch zeitlich gemeint, also praktisch von Beginn an, und das stimmt auch, und das finden wir bereits, die zweite Predigt, die Petrus gehalten hat, dafür wurde er gleich in Gewahrsam genommen. Das heißt, es war ein paar Tage Pfingsten vorbei, ganz wenige Tage war die Gemeinde überhaupt erst existent, das neue Zeitalter da, und schon wurden Petrus und Johannes in Gewahrsam genommen nach dieser zweiten Predigt. Und wir lesen in der Apostelgeschichte schon in den ersten Kapiteln, es gab Verfolgung, es gab Märtyrertum, Stephanus war der Erste, ganz von Anfang an. Aber auch das andere zieht sich durch die gesamte Weltzeit hindurch und das ist Evangelisation. Es ist also auch eine Zeit, wo das Evangelium bis an die Enden der Welt, sagt ja Jesus, gepredigt wird. Das Evangelium vollzieht auch einen Siegeszug. Aktuell kommen, ich weiß nicht die genauen Zahlen, so 80.000, 90.000 Menschen pro Tag zum Glauben an Jesus auf der ganzen Welt. Es gibt riesige Erweckungen und Bewegungen auch zum Glauben hin. Wir denken da manchmal in Europa, denken wir sowieso schnell, ist so der Nabel der Welt oder vielleicht Detmold sogar oder Deutschland oder wie auch immer. Und das, was sich da abspielt, ist vielleicht nicht so bombastisch, ja, aber in vielen Ländern entscheiden sich viele, viele Menschen für Jesus. Südamerika, Afrika. Das Evangelium ist ein Siegeszug. Darauf wird aufmerksam gemacht. Viele Menschen wenden sich dem zu, erkennen Jesus. Aber es gibt auch viel Verfolgung, auch das wissen wir. Also diese beiden Dinge, Verfolgung und Evangelisation, durchzieht den gesamten Weltlauf. Und Gottes Ziel ist immer noch, dass Buße, Umkehr, Errettung der Menschen stattfindet. Und deshalb lädt er ein. Jesus verbindet das Schicksal des Volkes Israel mit dem der Völker und der Heiden. Ein Stück hatten wir es ja schon gesehen. Wir hatten ja gesehen, dass Jesus vorhergesagt hatte, Israel würde zerstört werden. Jerusalem wird eingenommen, der Tempel zerstört, das Volk Israel letztlich in Wellen über die ganze Welt zerstreut, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Also eine Kopplung des Weltgeschehens, des Endes dieses Zeitlaufes auch mit dem Schicksal des Volkes Israel, besonders eben mit der Rückkehr des Volkes Israel in das Land zurück. In Lukas 21 lesen wir das ganz deutlich. Vers 24, für mich eins der beeindruckendsten Verse.
und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Das bezieht sich auf Israel. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und wir sehen auch, dass dann die Ereignisse zunehmend, vor allen Dingen denke ich auch ein Stück mit der Rückkehr des Volkes Israel, dann auch die ganze Welt betreffen, also zunehmend auch global sind. Man kann sagen, die Rückkehr des Volkes Israel beginnt, zionistische Bewegung wird datiert auf 1880, also 140 Jahre her ungefähr, Staatsgründung Israels 1948, Eroberung Jerusalems 1967, also das sind so Eckdaten. Kolonialismus gilt so ein Stück als Vorläufer der Globalisierung und die Hochphase des Kolonialismus war eben auch in diesem Zeitraum 1880 bis 1914 und nicht umsonst Erster Weltkrieg, also das erste Mal ein Krieg in der Menschheitsgeschichte, der eigentlich die ganze Welt mit hineingenommen hat. Interessant vielleicht auch die erste weltweite Epidemie, also da gleich noch zwei, drei Sätze drüber verlieren, oder Pandemie, eine weltweite Epidemie ist ja dann, oder die über den Kontinent hinausgeht, ist dann formal vom Wortgebrauch her eine Pandemie. Bei 1889, 90 die erste, die sogenannte russische Grippe. Der Erste Weltkrieg, wie schon gesagt, 1914 bis 1918, der Zweite dann 39 bis 45. Also, und wir sprechen ja auch seitdem zunehmend, benutzen wir den Begriff Welt, global. Das war vorher da kaum gegeben, hat sich ganz, ganz langsam entwickelt. Wir reden von Weltkriegen, wie wir es gesehen haben. Wir reden zum Beispiel von Weltgesundheitsorganisation, im Augenblick ja ganz präsent, WHO. Wir reden von Welthungerhilfe, Weltwirtschaft, Weltwirtschaftskrise. Andere beschreiben, dass wir eben auf einem globalen Dorf leben. Umweltschutz wird betont, dass wir nur eine Welt haben. Aber eben dieser Sprachgebrauch, dieser Duktus, diese ganze Welt, dass sie zusammengehört und auch kleiner geworden ist, in Anführungsstrichen, das ist erst jetzt in den letzten Jahrzehnten zunehmend deutlich geworden. Die Digitalisierung hat das natürlich nochmal beschleunigt und ist ja auch ein ganz neues Phänomen. Globalisierung, wenn man es jetzt von Wikipedia von der Definition her betrachtet, bezeichnet den Vorgang, dass weltweite Verflechtungen in vielen Bereichen, also Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation und so weiter, zunehmen, und zwar zwischen Individuen, klar, Gesellschaften, Institutionen und Staaten, also zunehmend alles umfassend. Begriff Globalisierung wurde zunächst in den Sozialwissenschaften geprägt, manchen Quellen zufolge war es 1944 zum ersten Mal verwendet, 1961 dann Globalization erstmals in einem englischsprachigen Lexikon auftauchen, also noch gar nicht so lange. Natürlich hat es auch schon Begrifflichkeiten gegeben, die vorher auf diese Dinge hindeuteten, aber es wird deutlich, ab wenigen Jahrzehnten zurückblickend eigentlich Globalisierung im Bewusstsein der Menschheit. Begriff Globalisierung macht der US-amerikanische Trendforscher John Nesbitt populär. In seinem Buch Megatrends, also 82, beschrieb er am Beispiel der Autoindustrie die Funktionsweise der Globalisierung, sodass er ein Stück als Erfinder des Begriffs als solches gilt. Damit aber eben auch wieder deutlich werden, das ist noch gar nicht so lange. Hier geht es nicht um Jahrhunderte, sondern das ist erst in den letzten Jahrzehnten alles gekommen. Jesus verdeutlicht das zusätzlich noch, also was ich noch sagen wollte, siebter Punkt, siebtes Statement, für die Gläubigen naht die Erlösung. Das heißt, für uns als Gläubige ist es jetzt auch nicht einfach nur das Ende oder eine zunehmende Katastrophe, sondern es sind für uns auch zunehmende Geburtswehen einer neuen Zeit, der neuen Welt, dass Jesus wiederkommt. Und das macht Jesus auch eben deutlich. Jesus verdeutlicht die Wahrnehmung dessen, was wir gelesen haben, nochmal am Beispiel des Feigenbaums. Das ist in den Versen danach. Ich lese sie noch kurz. Er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass ihr, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Feigenbaum hat Jesus hier also nochmal als Beispiel gebraucht, als Symbol diesen Baum, um eben zu zeigen, um eben das, was er vorher die ganze Zeit gesagt hat, nochmal zu verdeutlichen. Der Feigenbaum ist was Besonderes, denn er ist der einzige Baum, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zur damaligen Zeit war es so, vielleicht gibt es da irgendwelche neuen Bäume, die man dort angepflanzt hat, aber er war damals der einzige Baum in Palästina, der im Winter seine Blätter verloren hat. Bei uns ist das selbstverständlich, ja, aber in wärmeren Ländern ist es natürlich nicht so. Das heißt, wenn die wieder ausschlagen, wird es anhand des Beispiels des Feigenbaums besonders deutlich, dass der Sommer naht. Der Frühling ist da, der Sommer naht, der kommt. Als Symbol sagt Jesus, ihr könnt am Feigenbaum sehen, ja, da braucht ihr auch gar keine besonderen Gedanken anzustellen. Am Feigenbaum könnt ihr sehen, wenn der ausschlägt, wenn die Blätter wieder da sind, dass bald der Sommer kommt. Und das ist ein Zeichen dafür, wie sagt Jesus, für seine Wiederkunft. Wenn die Zeichen, passieren, wenn sie zunehmen, wenn dies alles geschieht, wenn es sich global abspielt, dann kündet es zunehmend die Wiederkunft Jesu an. Das Bild hat noch eine zweite Ebene. Der Feigenbaum ist gleichzeitig auch immer das Bild fürs Volk Israel. Finden wir im Alten Testament zum Beispiel Hosea 9,10. Das heißt, die Rückkehr des Volkes Israel wird ebenfalls durch das Ausschlagen der Blätter symbolisiert. Das, was ich auch schon vorgelesen habe. Das heißt, wenn das Volk Israel wieder in das Land zurückkommt, zionistische Bewegung 1880, Staatsgründung 48, Eroberung Jerusalems, so als wichtige Eckdaten, dann ist es ein Zusatz, ist nochmal ein Hinweis vom Volk Israel selbst, dass sich die Dinge beschleunigen und dass wir zunehmend in diesen endzeitlichen Phasen leben und dass die Wiederkunft Jesu näher bevorsteht. Das Wiederausschlagen des Feigenbaums, also in Bezug jetzt auf nochmal auf das Judentum, auf Israel bezogen. Und das Geschlecht der Juden vergeht nicht. Viele Ausleger haben sich darum Gedanken gemacht, was bedeutet dieser Vers. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Ich schließe mich der Auslegung an, die sagt, Geschlecht ist hier bezogen auf das Volk Israel als Nation. Das heißt, das Volk Israel als Nation wird nicht untergehen, hat also sozusagen eine Bestandsgarantie, wird also nicht einfach aufgelöst werden, sondern es bleibt bestehen, trotz aller Verfolgungen wird es bewahrt und Zerstreuung von Gott über die Jahrhunderte hinweg. Das heißt, das Geschlecht Israel, das Land Israel, die Nation Israel wird nicht zugrunde gehen, wird nicht untergehen, wird nicht einfach ein Relikt der Geschichte sein, sondern wird wieder erstarken, wieder in ihr Land kommen, in diesem jetzigen Zeitlauf, bis Jesus wiederkommt. Das heißt, es hat eine Bestandsgröße. Genau, auch so der Feigenbaum übrigens, wenn ihr das da unten, den seht ihr nicht so gut, ja, kann man so ein bisschen erkennen. Wo steht der? Bei uns im Garten. Also wenn ihr uns mal besucht, könnt ihr euch den angucken, habt ihr mal einen Feigenbaum gesehen. Genau, sonst könnt ihr natürlich auch nach Israel oder irgendwo hinfliegen in diese Länder, da gibt es sie natürlich sozusagen in Reinform. Genau, die sieben Zeichen, ich nenne sie eigentlich ganz kurz nur. Erstens Verführung, zweitens Kriege, Kriegsgerüchte und Unruhen. Interessant auch der Begriff Kriegsgerüchte. Also man hört ganz viel, das ist natürlich heutzutage auch etwas Besonderes, Neues. Unruhen oder Revolutionen. Große Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel. Ich will da gar nicht lange drauf eingehen, aber manche sagen klar, dass diese Dinge passieren. Das hat es ja schon immer gegeben, wird es auch weiterhin geben. Klar, bestätigt Jesus auch. Hier muss man aber zusagen, nimmt dann Intensität und Ausmaß zu, also wen vergleichbar. Es ist global und weltweit von Jesus bestätigt. Und es gibt einen Zusammenhang zur Rückkehr des Volkes Israels. Das konnte natürlich keiner in dem Sinne vorhersagen. Und andererseits ist es keineswegs selbstverständlich, zumindest in der Hoffnung, dass es so kommen muss. Viele Ideologien, auch gerade durch die Aufklärung, aber sehr wohl auch andere Ideologien, haben paradiesische Zustände auf dieser Erde erwartet. Ja, also Wissenschaftsoptimismus oder auch Fortschritt in vielen Bereichen haben viele glauben lassen, dass irgendwann wir diese Dinge hinter uns lassen würden. Das heißt, keineswegs selbstverständlich, dass es so bleiben muss. Kriege, Unruhen, Hunger, Schrecknisse, wie auch immer. Die Bibel warnt aber schon, macht deutlich, seid vorsichtig. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 sagt, wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben. Das heißt, Frieden und Sicherheit sind Begriffe, die genutzt werden, um die man sich kümmert, um die man sich an denen man sich auch abarbeitet, wo man etwas erreichen will. Aber die sind nach biblischer Aussage mit menschlichen Mitteln nicht mach- und schaffbar. Lessing aus der Aufklärung sagt, sie wird gewiss kommen, die Zeit der Vollendung, da der Mensch das Gute tun wird, weil er das Gute ist. Wir wissen, dass sich das nicht so ereignet hat. Jesus sagt, nein, Kriege, Revolutionen und so weiter wird es immer geben. Viele Kriege, ich hatte schon gesagt, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, hier nur mal die aufgeführt, die meisten Toten hinterlassen haben. Interessant, war mir gar nicht so klar, der zweite japanisch-chinesische Krieg hat allein 20 Millionen Tote hinterlassen, mindestens 25 Millionen Tote durch Kriege nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Im 20. Jahrhundert starben wahrscheinlich 100 bis 185 Millionen Menschen durch Kriege, also hat sich definitiv bestätigt. Je nachdem, wie man es rechnet, etwa 335 Revolutionen und Unruhen von 1882 bis 2000. Und wie gesagt, wir hatten schon gesehen, Weltkrieg eben auch nochmal als besonderes Momentum, Erster, Zweiter Weltkrieg. Arnold Fuchtenbaum, der eine oder andere kennt ihn wahrscheinlich, hat schon darauf hingewiesen. Volk gegen Volk, zur Zeit Christi war das schon eine Bezeichnung für einen Weltkrieg, der dem Kommen des Messias vorausgeht. Das heißt also, man hat schon diese Erwartung gehabt, im Kontext des Kommens des Messias, leider hat man ja damals den Messias Jesus verkannt über weite Strecken, aber das steht im Zusammenhang mit Weltkrieg. Große Erdbeben, Ich habe hier nur mal die 3, 4 wichtigsten aufgeführt, über Stärke 9. Es hat also immer wieder große Erdbeben gegeben, sei es durch die Intensität der Stärke, sei es eben auch durch die Zahl der Todesopfer. Wir erinnern uns wahrscheinlich noch an das Erdbeben im Indischen Ozean 2004 mit nachfolgendem Tsunami oder auch an das große Erdbeben in Japan 2011, was ja auch zu der Fukushima-Katastrophe, also Atomreaktor-Katastrophe geführt hat, infolgedessen wir ja auch sehr kritisch geworden sind gegenüber Atomkraft in Deutschland und letztlich mittelfristig das beenden wollen, war das Erdbeben bislang mit dem höchsten Schaden, man schätzt über fast 300 Milliarden. Erdbeben von Lissabon, es hat sich ganz tief in das Bewusstsein zu der Zeit der Bevölkerung in Europa eingebrannt, weil es galt eigentlich als eine der verheerendsten Naturkatastrophen. Viele Menschen sind gestorben und damals haben interessanterweise sehr viele gesagt, das ist ein Gericht Gottes. Erdbeben von China im Juli 1976, wahrscheinlich das mit der höchsten Todesopferzahl, 650.000, die chinesische Regierung hat 240.000 angegeben. Übrigens, Deutschland selbst gibt es auch Erdbeben, kleine üblicherweise, aber auch das kann Schäden nach sich ziehen und hat Schäden schon nach sich gezogen, Verletzte, auch Tote wohl, mehr so in der Kölner Bucht. Also wenn jemand mal zu euch sagt, oder fragt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Das kann bedeuten, dass sich vielleicht ein kleines Erdbeben bei euch abspielt gerade oder abgespielt hat. Also auch in Deutschland gibt es Erdbeben, wenn auch nicht viele und so schwerwiegende. Hunger beschäftigt uns umfassend immer wieder, ist zu Hungerkatastrophen gekommen, eigentlich schon solange die Weltgeschichte besteht, solange uns das bekannt ist. Die größte wahrscheinlich in China durch den großen Sprung, durch Mao, durch den Kommunismus, also sozusagen selbst verursacht, geschehen. Ja. Mao wollte das Land weiterbringen, in Anführungsstrichen, und hat wahrscheinlich die größte Hungerkatastrophe der Weltgeschichte mit möglicherweise über 40 Millionen Menschen ausgelöst. In der heutigen Zeit oder in den letzten Jahren vor allen Dingen Afrika in verschiedenen Ländern, aber auch genauso Indien oder zum Beispiel ganz aktuell im Jemen. Oft ja auch dann koppeln sich die Dinge, Krieg oder Seuchen auch dann in der Folge, Krankheiten, Hunger, diese Dinge hängen ja auch oft zusammen. Solchen Epidemien, Pest, um ein Beispiel zu nennen, alte Welt 1346 bis 1353 und nachfolgend so etwa 30 weitere Ausbrüche, hat zum Teil bis zu einem Drittel der Bevölkerung in ganzen Regionen in Europa gefordert, insgesamt 100 bis 125 Millionen Tote, also riesige Seuchen und Epidemien hat es immer wieder gegeben. Und interessant, worauf ich schon hingewiesen hatte, 1889-90, diese Virusgrippe, eine sogenannte russische Grippe, möglicherweise Pferdeinfluenza, erstmalig, das ist jetzt doppelt gemoppelt, weltweite Pandemie, heißt ja schon, Pandemie heißt weltweit, weltweite Epidemie bedeutet eben automatisch Pandemie, aber genau, es war erstmalig, dass solch ein Ausbruch, ein Virus, eine Seuche sich dann über die ganze Welt verbreitet hat. Und ganz bekannt die Virusgrippe, sogenannte spanische Grippe, 1918 bis 1920, also sozusagen direkt nach dem Ersten Weltkrieg, wahrscheinlich 500 Millionen Infizierte, 27 bis 50, möglicherweise 100 Millionen Tote. Es gab dort manches an Verschleierung, es wurde durch Soldaten scheinbar stark weitergetrieben, Quarantänemaßnahmen wurden nicht beachtet, letztlich hat das dann eine enorme Todeszahl nach sich gezogen. Und vielleicht einfach vergegenwärtigen, Masern, auch eine Seuche, etwa 200 Millionen Tote von 1870 bis 2011, die Zahl der Erkrankungen rapide runtergegangen durch Impfungen, etwa um 95% in den letzten Jahrzehnten. Durch die aktuelle, ja ich sag mal, Impfscheu und durch die Migrationsbewegung wieder Zunahme, etwa um 30%. Und die WHO hat 2019 es zu einer Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Das heißt auch Masern als Epidemie bekannt. Regionen mit hoher Impfrate haben eben entsprechend weniger. AIDS, 36 Millionen Tote seit 1981. Covid, da beschäftigen wir uns ja im Augenblick mit, weltweit. 13 Millionen Infizierte, Stand 14. Juli 2020, über 500.000 Tote, begann im Herbst 2019 in der Stadt Wuhan. Ihr wisst es, WHO hat es im März offiziell zur Pandemie erklärt. Experten gehen von einer regional unterschiedlich hohen Dunkelziffer aus, also es könnten durchaus noch wesentlich mehr sein. Und bislang eine einmalige und beispiellos in den Auswirkungen. Insbesondere ein beispielloser Maßnahmenaktivismus, der eingeleitet wurde. Auch eine beispiellose Medienpräsenz, dass etwas so präsent ist, das hat es bisher noch nicht gegeben. Es hat viele Seuchen, hatte ich ja schon gesagt, auch immer wieder gegeben, aber dass es so präsent ist und praktisch alles prägt, das ist ungewöhnlich oder hat es eigentlich noch nicht gegeben. Unerwartet hereingebrochen, klar, man hat natürlich immer wieder Dinge auch davor gewarnt und gesagt, es kann mal zu solchen Epidemien, Pandemien kommen, aber faktisch ist es dann trotzdem unerwartet hereingebrochen. Einschränkung der Persönlichkeits-, Bewegungs-, Versammlungsfreiheit, die wenige Wochen zuvor, zumindest in demokratischen Staaten, für äußerst unwahrscheinlich gehalten worden wären, sind auf einmal da, innerhalb von ganz kurzer Zeit umgesetzt worden. Hat zu einer Art globalem staatlichen Notstand geführt, also weltweite Vernetzung auch an der Stelle. Digitale Überwachungsmöglichkeiten werden oder könnten auch verstärkt an der Stelle auch im Zusammenhang damit eingesetzt werden. Diskussion um Abschaffung des Bargeldes ist gefördert worden, auch in dem Zusammenhang. Diskussion, Auswirkungen auf die Wirtschaft, Weltwirtschaft, wirtschaftliche Folgen und so weiter ist also gar nicht absehbar. Auswirkungen auf die Demokratie auch möglicherweise nicht oder auf das demokratische Verständnis. Also da kann noch eine ganze Menge Dinge auf uns zukommen, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Auch das Social Distancing verändert, glaube ich, schon auch das menschliche Miteinander. Römer 13, 1,7 oder Römer 13 zeigt, Notmaßnahmen mittragen, dem Staat untertan sein, aber auch hellwach sein. Vorsicht in dem Zusammenhang sicherlich vor frommer auch manchmal Sensationsgier, Spekulationen und auch vor Verschwörungstheorien. Denke ich, da ist auch eine ganze Menge, was wir manchmal auch gar nicht gut einschätzen können. Es sind so viele Informationen da, aber wir als Gemeinde, als Jünger Jesu sind immer der Wahrheit verpflichtet, sollen nüchtern sein und prüfen, könnte man eine ganze Menge darüber sagen, aber da auch vorsichtig sein. Was will Jesus uns dadurch sagen im Kontext auch der endzeitlichen Entwicklungen? Kann ich auch nur bedingt sagen, möglicherweise zum Beispiel, dass es ein Weckruf ist, auch für uns als Gläubige, die wir manchmal so auch in Wohlstand eingelullt sind und jetzt auf einmal durch solch eine Epidemie, wo wir uns stellen müssen, auch herausgerissen sind. Wir haben vielleicht auch mehr Zeit für Stille, für Gott und sein Wort, haben wir auch gehört, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir sollen nicht auf Scheinsicherheiten hereinfallen, so wie damals die Leute gesagt haben, der Tempel ist so schön und sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Tempel zerstört werden würde, als äußeres Zeichen auch der Religiosität, des Glaubens auch im Judentum. So können wir uns vielleicht manche Dinge auch nicht vorstellen. Vertrauen vielleicht auf unser Geld, auf den Staat, worauf auch immer. Wir merken auf einmal, das kann durchaus sein, so einfach ist es manchmal nicht. Glaubensfreiheit ist keine Selbstverständlichkeit, sollten wir dankbar für sein. Auch hier merken wir, ganz schnell können sich Dinge auch erstmal gut gemeint verändern. Ja, wir denken an die Digitalisierung, Überwachungsmöglichkeiten, das ist erstmal gut gemeint, man will natürlich gucken, dass man Infektionsketten nachvollziehen kann, aber wenn das jemand missbraucht, kann das auch ganz anders aussehen. Endzeit und Wiederkunft Jesu stärker in den Fokus nehmen, dazu hat die Predigt vielleicht hoffentlich ein bisschen beigetragen, aber ich glaube, es ist ein Thema, mit dem wir uns auch weiter auseinandersetzen sollten, beschäftigen könnten und auch Prioritäten nachjustieren. Ja? Also ich denke, in so einer Zeit ist wichtig, dass man sich nicht mit Kleinkram nur beschäftigt, sondern überlegt, was ist Fokus in unserer Gemeinde, worauf wollen wir hinarbeiten, was ist uns wichtig. Wir hatten ja schon gehört, Evangelisation als ein wichtiger Punkt, dass Jesus sagt, die ganze Welt soll eben auch erreicht werden. Schrecknisse wird nicht näher erläutert, man kann sich vieles darunter vorstellen, will ich jetzt nicht darauf näher eingehen, da können Naturkatastrophen, Gewaltverbrechen sein, Umweltkatastrophen, einfach Dinge, die uns erschrecken. Jesus sagt, das gibt es immer wieder, Dinge, die uns erschrecken, Sorgen machen, in Spannung versetzen. Zeichen am Himmel, damit bin ich fast auch am Ende schon. Jesus nennt es am Ende, denke ich, zum Schluss, weil er eben auch deutlich machen will, das sind wahrscheinlich schon Dinge, die in seine Wiederkunft übergehen. Fand ich jetzt ganz interessant, dass man sich auf einmal mit Sonneneruptionen, und da hat man festgestellt, gibt es riesige auf der Sonne mit potenziell verheerenden Folgen. Also die könnten unsere Technologien im bisher unbekannten Maße beeinträchtigen. Momentan kann man es schlecht einschätzen. Manche sagen, das ist eine dringende Aufgabe. Vielleicht ist das die dritte Welle. Ja? Also Klimawandel ist jetzt im Augenblick ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Corona ist da. Vielleicht kommen als nächstes Auswirkungen von diesen sogenannten Superflares, diesen Sonneneruptionen, Zeichen am Himmel, ja, wo wir uns dann stellen müssen, wo vielleicht unsere ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, großflächige Stromausfälle, alles mögliche durcheinander geraten könnte. Also es könnte ein äußerst ernstes, wichtiges Thema werden, das gleiche Sonnenstürme, auf die wir gar nicht vorbereitet sind. Und da ist man erschrocken oder erstaunt, dass sich diese Sonnenstürme scheinbar häufiger ereignen als gedacht. Also zunehmend möglicherweise sogar auch ein Zeichen, denke ich, der Zeit. Jesus hat gesagt, es gibt Zeichen am Himmel, vielleicht ist das damit gemeint. Damit komme ich zum Schluss. Was ist für uns als Conclusio, was können wir daraus ziehen? Ich denke, Warnung vor Verführung wird an die Spitze gestellt. Das hat man am Anfang gelesen, bin ich nicht darauf eingegangen groß. Aber in allen Endzeitreden und in vielen anderen Bereichen, auch Sendschreiben der Offenbarung, sagt Jesus, wir sollen uns nicht verführen lassen. Wir sollen vorsichtig sein. Wir sollen aufpassen und Jesus will, dass wir als Gläubige, als Gemeinden feststehen, uns nicht beirren lassen, nicht falschen Leuten, Lehren hinterherlaufen, die uns vielleicht anziehen, auch vielleicht mit erstaunlichen Dingen oder charismatisch wirken, uns hinter sich herziehen. Und Jesus sagt, wir sollen nüchtern sein, die Dinge uns genau betrachten, anschauen. Jesus spricht auch erstmal uns an, das ist auch entscheidend, denn wenn wir uns verführen lassen, dann können wir der Welt auch kein Zeugnis sein. Wir verlieren an Salzkraft, wir verlieren unser Licht. Das Licht des Evangeliums wird verdunkelt. Und dabei wäre es ja so wichtig, das jetzt gerade zu haben, als Orientierungspunkt auch in der sich fortentwickelnden Endzeit und auch gegenüber den Menschen, ja, denen wir ja ein Zeugnis sein sollen, die gerettet werden sollen. Das ist ja Gottes großes Ziel, dass sie jetzt zur Buße kommen. Gott geht es ja nicht darum, dass alle möglichen Katastrophen passieren, sondern der Mensch reitet sich da sozusagen auch zunehmend durch seine Unbußfertigkeit und seinen Egoismus, sein Eigenverhalten rein. Und dann ist es ein Stück Gericht Gottes, aber es ist auch eine Chance immer zur Umkehr. Und jeder Mensch sollte dieser Zeit auch sich das gut überlegen und Jesus auch wirklich annehmen. Ich glaube, das ist eine echte Chance, die wir da haben. Das heißt, wir sollen auf uns aufpassen, uns damit auch nicht beschweren lassen, damit wir wach und fit sind sozusagen in dieser Zeit. Jesus nennt Völlerei und Trunkenheit Dinge, die uns beschweren können. Völlerei ist weitergefasst sicherlich, kann eigentlich mit Rausch besser übersetzt werden. Also es geht über Fressen und Alkohol hinaus, kann auch Drogen beinhalten, auch andere Süchte. Die haben ja viel mehr heutzutage auch mit nichtstofflichen Süchten zu tun, also zum Beispiel Internetsucht, sind ja alles anerkannte Süchte auch. Aber auch Dinge wie Hobbys, die uns übermäßig gefangen nehmen. Man kann sich auch an Musik, an Literatur, an Arbeit berauschen, Workaholic. Und unsere Herzen sind dann nicht frei, aber eben auch Alltagssorgen, das nennt Jesus als nächstes. Also einfach die Dinge, die uns den ganzen Tag irgendwie beschäftigen, dass der Alltag so mit sich bringt. Und das kann uns aber auch von Jesus wegziehen, wenn wir uns nur davon gefangen nehmen lassen, unseren Lauf verlangsamen, das ist ja das Bild, was dahinter steckt. Dementsprechend sollen wir aber wachsam sein, wach sein, nüchtern sein, unseren Blick klar behaltend, wach für die Bibel auch, für die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, unsere Aufgaben, das Gebet insbesondere auch kombiniert mit wachsam sein, wahrnehmen. Beten meint hier vor allem, dass unser Gebet unser ganzes Leben durchdringen und gestalten soll. Das heißt also, wir sollen immer in Zwiesprache, in Kommunikation mit Gott sein. Das heißt also zusammengefasst, lasst uns also diese Zeichen der Zeit ernst nehmen, nüchtern und wachsam bleiben, aber auch die Zeit nutzen, um das Wort Gottes vielleicht besser kennenzulernen, uns da rein zu vertiefen, Zeit zum Gebet nehmen, aber auch Menschen zur Buße und zum Glauben aufrufen. Amen. Mache ich gerne. Vielleicht steht ihr dazu noch einmal auf.